Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den gesündesten Podcast der Welt. Und deswegen reden wir heute über Snacks. Wunderschönen guten Morgen. Hallo Micha.
Morgen!
Der Micha ist noch hinten im Lager und holt die Snacks. Ihr hört heute einen Prototypen. Wir reden ja sonst bei Insert Moin jeden Tag über ein aktuelles Thema, über ein neues Spiel oder haben einen Interviewpartner zu Gast und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Bei allen unseren Formaten geht es fast immer um ein Thema. Das neue Format, das wir jetzt ausprobieren wollen, nennen wir Le Snack. Und ihr hört Micha im Hintergrund schon rascheln und knuspern. Genau. Der packt schon die Snacks aus.
So, hier auf dem Tisch. So.
Und deswegen haben wir gedacht, es fallen immer wieder Spiele hinten runter. Also ganz oft in unserem internen Chat ist so die Sache, ja, guck mal, wir hatten doch da noch dieses Spiel, können wir dazu eine Folge machen? Ja, das habe ich nur angespielt, hat mir nicht so gut gefallen oder ich weiß nicht, ob das eine Folge trägt oder manchmal sind es auch Indie-Spiele, die wir anspielen, länger spielen und dann merken so, naja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen, außer das Spiel macht das und das und macht eine Stunde Spaß und weiter geht's. Und deswegen haben wir gedacht, widmen wir diesen Spielen doch ein eigenes Format. Das heißt, wir wollen jetzt in unregelmäßigen Abständen uns zusammensetzen und nehmen unsere große, große Liste, unser großes Backlog im Trello und sammeln alle die Spiele zusammen, die noch keinen eigenen Cast bekommen haben oder die auch keinen eigenen Cast rechtfertigen und präsentieren euch eine kleine Auswahl an kurzen, kleinen Snacks. Das heißt, wir ordnen diese Spiele kurz ein für euch. Wir erklären euch kurz, was für eine Art von Spiel es ist, was man sich darunter genau vorstellen muss. Und natürlich werden wir uns dann gegenseitig so ein bisschen drüber austauschen, wenn wir es beide gespielt haben, was wir dabei empfunden haben, warum es keine eigene Folge kriegt, was uns gut gefallen hat, was weniger. Und natürlich auch ganz viel Micha-Kram, sag ich mal. Ja, also Michas Gourmet-Bistro-Ecke, da sind ganz viele Spiele dabei, bei denen selbst ich sag, was? Ja. Und genau diese Skurrilitäten, nenne ich sie jetzt mal, die werden hier auch präsentiert. Hier bei Le Snack. Und jetzt kommt so ein Trailer, Micha. Jetzt musst du so einen Trailer produzieren.
Ja, jetzt kommt, ja, also richtig, mit Drohnenflügen und so, weißt du? Und lustige Musik. Jazzmusik, alles schön gemütlich.
Jazz aus der Dose, das kommt mir bekannt vor.
So, wir fangen mit einem ersten Titel an, der, also eins vorab, also damit die Leute jetzt nicht denken, das ist irgendwie so eine Resterampe, ist es tatsächlich nicht. Das sind nämlich tatsächlich Spiele, die auch teilweise wirklich sehr gut sind, aber eben halt auch sehr klein. Und das sind klassischerweise dann eher so Arcade-Titel, wo man dann halt irgendwie in einer Minute das Spielprinzip erklärt hat, dann einfach nicht lange drüber reden kann. Also es gibt halt einfach so Spiele, da lohnt es sich nicht einfach eine halbe Stunde, also was heißt, es lohnt sich, klingt immer so doof. Natürlich lohnt es sich, dieses Spiel lange zu spielen und drüber zu reden, aber ich denke, die Zeit ist besser investiert, wenn man da einen Cast für ein umfangreicheres Spiel reinsetzt. Und das ist oft, also in den letzten Jahren eigentlich sehr oft passiert. Also wir haben oft so Titel gehabt, wo wir dachten, ja, cool, aber irgendwie können wir da jetzt nicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde von füllen. Und wir sind ja schon irgendwie bei dieser Zeit eingepennt, deswegen jetzt halt dieses Format.
Wir sind bei dieser Zeit eingepennt,
hast du gesagt. Ja, also ohne ja,
eingependelt.
Hier der Beweis, ne? Ich muss ja immer proof, dass ich Kaffee habe. Ja, tatsächlich habe ich nicht zu wenig Koffein.
Der nächste Titel ist aber, also oder unser erster hier, die Premiere von Le Snack ist tatsächlich genauso ein Titel. Wir haben ihn beide gespielt, wir finden ihn beide super cool, aber haben immer so gedacht, so, naja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie lange wir wirklich darüber reden können, weil ich hatte das Gefühl, es ist einfach keine ganze Folge. Die Rede ist von Super Pixel Racers, ein 2D-Top-Down-Arcade-Racer in einer wunderschönen Retro-Pixel-Optik und einem 16-Bit-Soundtrack, der richtig fetzt.
Ja, aber hallo. Also dieses Spiel, wohlgemerkt, ist für aktuelle Konsolen rausgekommen. Ne? Also es gibt's für die Xbox One, für die PS4, gibt's für Steam und ist ein Spiel, das heutzutage erschienen ist. Also in diesem ganzen Wirrwarr an God of Wars und
ja, genau, ist kein Retro. Genau,
es ist kein Retro-Remake oder irgendwie. Es ist ein neues Spiel, das aber trotzdem ganz bewusst sehr alt aussieht. Und es sieht aus wie ein Super Nintendo-Titel eigentlich. Eigentlich ein bisschen besser als ein Super Nintendo-Titel, weil da einfach ein paar Effekte drin sind, die man damals aus Speichergründen so nicht hätte machen können. Und auch die Farben sind natürlich ein bisschen praller als so. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein wirklich so in diesen Retro-Style. Und wie der Name sagt, das ist halt so eine Vogelperspektive, so eine Top-Down-Perspektive, wo wo du die Autos von oben siehst, die Strecke halt auch von oben siehst und du manövrierst dort mannigfaltige Fahrzeuge über Rennstrecken. Und alles ist in einem Pixel-Look gehalten. Es steuert sich auch genauso wie so wie früher mit so einer Tanksteuerung, sodass also immer, wenn du...
Ja, man hat die Wahl übrigens. Also ich habe ja auch sofort die Retro-Steuerung eingeschaltet, dass es eine Tanksteuerung ist. Also das heißt, du fährst nach vorne und lenkst und drehst dann quasi dein Auto und musst im Kopf natürlich umdenken, dass links nicht links ist und so, sondern du drehst dein Auto auf einer Pinnnadel, genau. So kann man sich das vorstellen, gell? Und der andere Modus, der Pointing Mode, da fährt das Auto genau in die Richtung, in die du den Analogstick drehst. Also das heißt, du steuerst dann quasi dynamisch mit, wenn du nach unten fährst und du willst nach links lenken, ist es ja quasi verkehrt rum, weil du siehst ja, dass das Auto nach rechts fährt, genau. Wenn du drauf guckst von oben. Und dann steuerst du aber auch den Analogstick nach rechts. Und damit kam ich überhaupt nicht klar. Also ich war diese alte Steuerung tatsächlich sehr viel gewöhnter und ich finde es gut, dass sie da eben die Auswahl haben. Wer das nicht von früher kennt, für den dürfte das andere, glaube ich, sehr viel verwirrender sein.
Ist tatsächlich auch tricky, weil diese Autos sind halt keine 3D-Objekte, sondern es ist ja wirklich ein Pixel-Objekt. Ein Sprite. Ja. Genau, ein Sprite, das einfach aus verschiedenen Richtungen gezeichnet ist und das ist nicht stufenlos. Also du hast einfach so bestimmte Winkel, wo das Auto gezeigt wird und du hast, also, und das ist halt einfach nicht dieses 3D-Objekt, wo du ganz genau sehen kannst, aha, die Nase zeigt jetzt hier nach vorne. Und deswegen, um es halt auch neueren Spielern, also früher war das ganz normal, da gab es jetzt keine Hilfe, aber jetzt ist es so, dass du da noch so einen kleinen Pfeil hast und der dreht sich quasi um diesen Zentralpunkt an deinem Wagen. Also du kannst so, wenn du Schwierigkeiten hast, es optisch einzuschätzen, wie dein Wagen jetzt fährt, und es wird auch so sein, weil das sind halt echt schon große Stufen, die dieses Auto da hat, gibt es diesen kleinen Pfeil, der einfach genau zeigt, ah, da fährt das Gefährt jetzt irgendwie hin. Und das ist eigentlich, und ja, das ist schon fast alles, was man wissen muss, weil das ganze Ding spielt auf Rennstrecken, wie heißt das? Rallycross.
Danke.
Genau, das lag mir auf der Zunge. Also wie bei Dirt Rally, das Rallycross gibt's da, ist die Hauptdisziplin. Es gibt aber halt auch so Sachen so drumherum, also so ein bisschen wie bei Grid. Also wer mal Grid gespielt hat, ist halt auch Motorsport auf so geschlossenen Rennstrecken. Es sind immer Rundkurse, fährst dann immer so im Kreis und es ist ja mal ist es ein bisschen Rallye-lastiger, mal ist es ein bisschen Asphalt-lastiger.
Und es gibt halt verschiedene Spielmodi dort in, also Rennmodi. Mhm. Gibt die klassische Rallycross, einfach Erster im Ziel. Dann gibt's aber auch eben Destruction Derby, dass du versuchst, die anderen Autos rauszuboxen, auf Punktejagd gehst. Ja. Und was gab's noch? Ich glaube noch einen dritten Modus.
Ja, es gibt noch so ein, wie heißt das? Drift? Ich weiß nicht genau, ob es wirklich Drift im Spiel heißt, aber man muss effektiv driften. Also das ist mal
doch, es ist Drift.
Einfach Drift, ne? Also da sammelst du Punkte dafür, dass du in die Ecke driftest. Und das ist eigentlich interessant. Also das, was dieses Spiel halt modern macht und was es früher bei diesen Spielen halt nicht gab, ist dann halt so etwas wie eine Driftmechanik und halt auch das Turbo-Boosten, weil das erinnert doch schon sehr stark an Burnout und Need for Speed. Das hat man so mit dieser Physik in der Form eigentlich nur bei diesem Neo Geo Spiel gesehen, das mir jetzt gerade nicht vom Titel einfallen will.
Driften. Nee, aber Driften gab's ja schon. Also ich habe auf einem PC irgendwie auch so einen Pixel Racer damals gespielt, aber das war ja schon auch ziemlich oft driftlastig. Aber stimmt schon, es fühlt sich trotzdem irgendwie moderner an, als es, wenn es ein Retro-Spiel wäre. Genau. Also es steuert sich fantastisch, obwohl es eben diese alte Mechanik hat und diese alte, weißt du, so die Autos kippen wirklich immer nur so im 45-Grad-Wechsel Winkel in den nächsten Sprite, aber du hast natürlich trotzdem dann auch Partikeleffekte. Also die Autos fangen an zu rauchen. Manchmal spritzt dir wirklich so Pixeldreck auf die Linse, sodass deine Kamera verschmutzt ist. Und diese Rauchwolken, da ist so viel auf dem Bildschirm zu sehen, das hätte ein Super Nintendo, glaube ich, gar nicht hingekriegt von der
Performance. Ja, allein schon
die Anzahl der Autos.
Ja, ja, und auch das Menü allein schon. Also dann driftet so ein Auto über das Logo der sehr kleinen Indie-Entwicklerfirma. Ich glaube, das sind zwei Leute, die da sitzen. Und das wirbelt dann Staub auf und allein dieser Staubeffekt, das sind so viele Partikeleffekte. Also da würde der SNES implodieren.
Dann aber auch wieder so absichtlich auf Retro getrimmt, dass zum Beispiel die Zuschauer ist immer der gleiche Sprite.
Ja.
Also es gibt irgendwie drei verschiedene Zuschauer. Einer hat so einen Luftballon, der andere hat so ein Cappy und die machen dann so eine Jubelbewegung, so yeah.
Ja.
Und dann gibt's noch so Fotografen und die stehen halt tausendfach an dieser Strecke rum, aber sind immer die gleichen.
Ja.
Weil das gehört einfach zu dieser Optik dazu. Von der Spielmechanik ist es wirklich extrem auf Driften ausgelegt. Also man spielt am Anfang so und merkt, okay, man wird dann irgendwie Erster, Zweiter, fährt so ein Rennen und dann merkt man, okay, das ganze Spiel ist extrem auf dieses Nitro-Sammeln ausgelegt. Also du sammelst dann immer so deine Nitro-Anzeige und wenn du gut driftest, dann verlierst du halt entsprechend weniger Schwung, weil du ja nicht so abbremsen musst. Und nach der ersten, zweiten Kampagne, also diese Turnier Serie, die du dann da spielst, wo du dich dann so hocharbeitest, dein Auto auch upgradest und so weiter, da merkst du, okay, ohne dieses Drift komplett zu beherrschen, hast du auch bei den Zeitrennen, das war es noch, Zeitrennen gibt es noch.
Ah, ja, stimmt.
Manchmal fährt man alleine auf der Strecke und muss dann Zeitrennen absolvieren. Und da merkst du, wenn du nicht gut driften kannst und diese Mechanik nicht verinnerlichst, dann wird es wirklich knifflig und schwer. Also das ist sehr darauf fokussiert, auf jeden Fall. Auf
genau, es gibt übrigens auch noch Multiplayer, einen Online-Multiplayer und mhm. was sehr geil ist, einen lokalen Multiplayer mit bis zu 4 Spielern. Ist das geil?
Der ist mega.
Ist das geil? Ja. 4 Spieler, wie früher. Toll. Also, und das ist eigentlich alle Argumente, die man dafür braucht. Es hat auch eine echt gute Musik, hast du ja vorhin schon gesagt, das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Mhm. Das ist vom Soundtrack richtig, richtig cool. Einzige Kritik, die ich habe, ist, dass es ein bisschen wenig Soundtrack ist. Also nach einer Zeit, also man spielt, ich habe auch wirklich viel am Stück gespielt und dann ist mir dann doch aufgefallen, dass die Tracklist nicht allzu lang ist. Das wäre so meine einzige Kritik. Irgendwie ist es auch eher so wirklich ein Snack-Titel. Haha. Aber es ein geiles Spiel. Also es kostet nicht viel. Es kostet so also um die 10 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Und das ist wirklich, also wenn man auf solche Pixel-Sachen, Pixel-Retro-Rennspiele steht, unbedingt eine Empfehlung. Richtig gutes Spiel.
Ja.
Ja, ich wollte nur einen Sammlerhinweis geben. Also es gibt es halt digital natürlich überall für die Autonormal. Wer aber jetzt Wert drauf legt und sagt, nee, ich will das sammeln. Das gibt's auch als Disc-Version in Asien. Da habe ich es bestellt. Kostet auch nicht wesentlich mehr, also 15 Euro oder so. Plus den Versand natürlich.
Ja.
Und gibt's alles. Ist auch tatsächlich ein, ich glaube, ein japanisches Spiel. Bin mir jetzt nicht ganz, es kommt auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum.
Ja, ich hab auch versucht, vorhin rauszufinden, woher das kommt. Ich glaube, der Publisher ist asiatisch und deswegen gibt es dort auch als Retail, aber die 21C Ducks, die das programmiert haben, die sind, glaube ich, britisch. Also die sind zumindest eine Limited und ich habe versucht noch rauszufinden, wo die sitzen. Auf der Twitter-Seite nochmal geguckt, auf der Homepage gibt es kein Impressum und so weiter. Ich vermute, die sind britisch und der Publisher ist dann koreanisch oder sowas gewesen, glaube ich. Habe ich nicht hundertprozentig rausfinden können vorhin in der Recherche. Aber lohnt sich. Gibt es leider nicht für die
Switch. Ja, das verstehe ich auch gar nicht. Warum? Also das wäre wirklich für die Switch Wii gemacht. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es nicht kommt. Also es ist auch hat auch insgesamt ganz gutes Feedback bekommen online. Also es gibt sehr viele Leute, die das mögen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da keine Switch-Version machen. Also es müsste ja mit dem Teufel zugehen.
Übrigens, Spielregel für Le Snack hören, wenn ihr dieses Format hört und wir sagen irgendwie, das wäre perfekt für die Switch oder warum gibt es nicht auf der Switch, dann muss man eine Schnapspraline essen.
Ja, danach könnt ihr aber nicht mehr fahren.
Don't listen and drive.
Also so viel zu Super Pixel Racer.
Wunderbar, kommen wir zum nächsten Titel. Den habe ich nicht gespielt, den stellst du mir vor. Zombie Panic in Wonderland in der DX-Version. Ich weiß, das ist ein uralter Third-Person-Shooter, den es schon für die WiiWare gab, glaube ich 2010, aber in der DX-Version gab es den dann später auch für 3DS und für iOS, ist auch schon ein paar Jahre her und ist jetzt neu für die Switch erschienen.
Genau, und das ist ein Spiel, das lässt sich am ehesten, ist auch ein Arcade-Titel und das lässt sich am ehesten als, naja, modernisierte Version von so Titeln wie Cabal oder dieses Spiel auf dem Super Nintendo, wo man in so einem Steampunk-Western-Setting auf lauter Sachen schießt, eine Shooting Gallery. Ach. White Arms.
White Arms. Hallo, Future Manu hier. Micha, du hast das Spiel Wild Guns Reloaded gesucht. Tschüss.
Ich lieg mir auf der Zunge. Jedenfalls, das lege ich nach. Aber Prinzip ist so, dass deine Spielfigur, die steht quasi vor einem Hintergrund. Also du stehst dann quasi nur am Rand. Und du hast ein Zielkreuz und du musst mit deiner Figur nach links oder rechts laufen. Das ist quasi die Bewegung, die du hast. Also mehr geht da nicht. Dass diese Form der Shooting Gallery, also im Prinzip eigentlich wie ein Nightgun-Shooter, nur dass das Bild halt steht. Und dass diese Bühne, auf der das spielt, sehr interaktiv ist und so weiter. Und ja, das ist auf jeden wieder so typisch der Snack. Es ist sehr einfach zu erklären. Also auf dich laufen Zombies zu, du musst diese Zombies abschießen und kannst dich von links nach rechts bewegen. Und wenn ein Zombie dich erreicht, dann das kann dir dreimal passieren. manchmal auch nur zweimal, je nachdem, wie stark wir sind, und dann ist das Spiel vorbei oder so. Das ist das Spielprinzip. Aber das Besondere an Zombie Panic in Wonderland ist aber halt einfach diese ganze Aufwand drumherum. Also es ist, wie gesagt, vom Spielkonzept sehr einfach. Das war, ich habe es damals ursprünglich auf dem Nintendo DS gespielt und da hast du den Stylus benutzt, um das Zielfernrohr zu bewegen. Also du hast dann deinen Charakter dann nach links, also da hast du dann sehr gut mit diesem Touchpad das steuern können. Und ich fand, das war eine sehr ideale Steuerung, weil da hast du immer noch eine Hand frei gehabt, um nach links und rechts zu laufen. Das war ziemlich cool. Ja, und das ist jetzt die Switch-Umsetzung davon. Die ist nicht so 100 pro. Also erstmal zum Guten, natürlich ist der Stil beibehalten gewesen, weil ich finde, das Besondere an Zombie Panic in Wonderland ist, wie der Name schon beurteilen lässt, dass es so eine niedliche Version der Zombie-Apokalypse ist. Also es ist alles so ein, ja, es ist so ein Chibi, super, ja. So ein Chibi-Märchen-Anime-Stil. Also alles so super niedlich. Die Zombies sind zwar grün und auch Leichen und denen fallen auch Arme und Beine aus, aber alles niedlich. Also wenn ein Kopf explodiert, dann kommen Herzchen und das ist ein bisschen wie Lollipop Chainsaw vielleicht. Also das kann man, glaube ich, ganz gut damit vergleichen. Das ist so ein bisschen stärker Anime, aber ich glaube, Lollipop Chainsaw trifft es so vom Stil ganz gut. Es ist alles so sehr bunt und poppig und wenn man es auf einem Bildschirm spielt, der farbkräftig ist, dann wird man da der satten Farben nicht, wird man quasi überworfen. Das ist also vom Stil, das ist ziemlich cool. Und auch so die ganze Musik und so ist sehr, sehr Zombie-untypisch. Da läuft dann also im ersten Level so eine traditionelle japanische Dorfmusik irgendwie, weil es halt in so einem traditionellen Dorf anfängt und es geht dann auch so in diesen Stil weiter. Und es hat immer so diesen oldschooligen Folklore-Vibe irgendwo, nur halt ganze so auf bunt getrimmt. Und das ist sehr charmant, irgendwie sehr, sehr witzig, weil sie sich auch mal so Sachen einfallen lassen, wie dass dann Zombies auf Fahrrädern angefahren kommen oder dass so Sumo-Ringer-Zombies irgendwie kommen oder dann kommen irgendwie, weiß nicht, die machen halt immer lustige Sachen, wenn sie dann irgendwie anlaufen. Und das macht das Ganze dann ziemlich unterhaltsamer. Durch den Comics, die erlauben sich dann halt einfach auch so ein paar Gags, die bei so einem House of the Dead oder so halt einfach so nicht irgendwie möglich wären. Und cool ist, dass einfach alles in der Umgebung zerstörbar ist. Also wirklich alles. Also erst Level zum Beispiel direkt fängt an in so einem kleinen Laden. Also dein Hauptcharakter, das ist irgendwie so eine Samurai-Frau oder so, die will halt einfach nur in Süßigkeitenladen was kaufen. Und dann stellt sie fest, dass die Verkäuferin ein Zombie ist und fällt sie dann an. Und dann fängt dieser Level dann da an und du stehst dann in diesem Raum und kannst dann irgendwie alles von Regalen runterschießen, die ganzen Süßigkeitenverpackungen runterschießen. Und es bringt natürlich alles Punkte. Spaß, sagen wir es so. Also es macht Spaß, die Umgebung zu zerstören. Ja. Punkte kann ich jetzt nicht.
Aber kann man, es ist ja ein Third-Person-Shooter, aber es ist eigentlich ein Rail-Shooter, bei dem genau, man so links und rechts läuft, oder? Also man geht jetzt nicht in Deckung wie bei Gears Shooting of War oder sowas.
Also wirklich, ich denke an Cable oder dieses, was mir jetzt nicht einfällt. Bestimmt wissen alle Retro-Fans sofort, welches Spiel ich meine. Das kam auch als Neuauflage für die Switch, liegt mir echt auf der Zunge. Und das ist die einzige Bewegung, die du halt hast. Du kannst halt so eine Ausweichrolle irgendwie machen. Also die Zombies bewerfen dich natürlich mit es ist wirklich so wenige Polygone, dass man wirklich vom Würfelkotze reden kann. Und du hast halt noch ein Schwert. Also wenn ein Zombie dich anfällt, kannst du mit deinem Schwert dann halt nochmal so einen Stich machen, um dann halt nochmal so eine letzte Verteidigung wegzugeben. Aber ansonsten ist natürlich klar, alles, was das dem Bild anfangen, wo deine Figur steht, also diesen Bildrand erreicht, fügt dir auch Schaden hinzu. Deswegen musst du so alles, was auf dich zurennt, halt auch abschießen. Und das ist das Prinzip. So, ich würde dieses Spiel normalerweise empfehlen. Auf eine DS auf jeden Fall. Also wenn ihr noch ein 3DS habt und noch damit spielt, guckt es euch echt mal an. Also da ist das wirklich total super. Switch-Version hat das Problem, dass die wirklich nichts an der Grafik gemacht haben.
Ja, wollte ich gerade fragen, hat sich irgendwas geändert bei der Switch-Version? Weil die DX-Version
gab es ja schon mal. Ja, also was sich verändert hat, ist natürlich das Bildformat. Also man sieht jetzt deutlich mehr. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Vor allem, wenn man auf großen Bildschirmen spielt, ist es an sich ganz cool. Hat aber zwei große Probleme. Also das eine Problem ist, es sieht halt einfach auf dem großen Bildschirm nicht mehr so gut aus. Also auf dem DS war das okay. Auf der Switch, also da hätte ich jetzt erwartet, dass die irgendwie mehr machen. Ist halt wirklich so blocky. Sieht so aus wie so ein älteres Mobilgame. Das ist nicht so schön.
Ja, auch gefühlt sehr wenig Texturen, wie du schon gesagt hast, diese Würfelkotze, die einem da entgegenfliegt. Ich habe so ein Gameplay-Video mir angeschaut, ist ja wirklich gruselig, aber ohne, dass es absichtlich so sein will.
Ja, das ist schade. Also auf dem kleinen Bildschirm sah das halt damals super aus. Das war total gut, da war die Performance super. Auf der Switch hätte ich erwartet, dass man da irgendwie zumindest irgendwie was Neues macht. Die haben es einfach rübergeportet, den Switch im Format angepasst und so. Das ist das Ding. Das Zweite ist...
Kann man denn den Touch auch nutzen, wie beim 3DS?
Kann man nutzen, okay. Funktioniert aber nicht so geil, wie ich mir das vorstelle. Also es war, auf dem DS hat das alles sehr akkurat funktioniert mit dieser Steuerung. Es hat einfach sehr, sehr, war sehr genau und sehr präzise. Auf der Switch und
mit ist dem Stylus so, hat man sich auch nicht so im Weg, oder? Wenn man auf der Switch dann mit dem Finger rumfährt,
ist einfach ein
hat man irgendwie eine große Hand im Weg.
Ja. Ist einfach eine große Hand im Weg irgendwie und das einfach nicht so. Und irgendwie musst du immer wieder ständig neu ansetzen. Also irgendwie haben sie da etwas mit dieser Ausrichtung, der Kalibrierung nicht so richtig hinbekommen. Und das funktioniert also auch nicht so zuverlässig. Ja, denkst du, sitzt halt auf der Couch und spielst es mit Maus, mit Joypad und Joy-Con, das geht natürlich auch. Jetzt nur ein Problem, man kann das vertikale Zielen nicht invertieren.
Und das ist richtig doof. Das ist ja super nervig. Das ist ja total K.O.-Kriterium.
Das ist total scheiße. Weil, also Leute, die das jetzt nicht machen, also die Ego-Shooter auch, also die Ego-Shooter spielen das, wenn sie nach oben gucken, auch nach oben drücken, die sagen jetzt, was, mir doch egal. Ihr könnt das dann also ohne Probleme spielen und euch würde ich dann auch empfehlen, da mal reinzugucken. Ist auch nicht teuer, das Spiel, es kostet 8 € oder so. Aber das jetzt nicht, wer das jetzt nicht kann, und ich kann das nicht. Ich habe da eine halbe Stunde vorgesehen, so, fuck! Und dann habe ich also im Endeffekt dann quasi nur auf der Linie, wo Köpfe irgendwann mal auftauchen, dann immer nach links und rechts gemacht, weil oben unten konnte ich einfach nicht in meinem Gehirn umstellen. Da musste ich irgendwann kapitulieren. Also die
SBS. Da musst du dann halt die Touch nutzen, dann geht's.
Ja, genau. Ja, und das ist irgendwie dann auch nicht cool. Also ich wollte es halt ganz gerne, weil es halt so unbequem dann zu halten ist, wollte ich es halt ganz gerne schon mit Pad spielen. Und das ist doof. Und ich würde dann doch lieber dann bei der DS-Version bleiben, bis sie es dann vielleicht nachpatchen. Also ich, das heißt ja nicht, dass es nicht kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute dann vielleicht sagen werden, okay, wow, das ist ein Feature, das darf einfach nicht fehlen. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Codezeile, die da irgendwie noch rein muss. Vielleicht kommt das noch. Aber das war für mich jetzt so das Core-Kriterium. Also eigentlich gut, gutes Spiel, schlechter Switch-Port, so würde ich zusammenfassen.
Okay. Gut, also wer die Möglichkeit hat, kann auch das auf dem 3DS oder auf der WiiWare. Das wird ja eingestellt jetzt, aber
3DS ist, glaube ich, nicht WiiWare, sondern das ist schon der.
Nee, sag ich doch. Es gab die WiiWare auf der Wii und die 3DS-Version, das war dann schon die DX-Version.
Genau.
Der WiiWare, das war das Original von 2010. Da glaube ich nicht, dass es noch jemand rauskramen möchte. Ja.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, ich würde dann schon echt 3DS empfehlen. 3D sieht das übrigens echt gut aus. Geht die Framerate ein bisschen runter, aber ich finde gerade die Würfelkotze kommt in 3D sehr gut. Dass ich das mal im Podcast
Zombies
sage.
Auf Fahrrad. Hallo? Es hat Zombies, die Fahrrad fahren können. Das musst du noch einmal erwähnen.
Ja, und viele Sachen, die später in den Level noch kommen. Also es ist wirklich gut. Also es, wer auf solche Shooting-Galeries steht, ist es auf jeden Fall ein Tipp. War übrigens auch überraschend erfolgreich im asiatischen Raum. Hat damals da auch niemand mit gerechnet so. Und da ist irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen mit Guide-Material, also irgendwie Comic noch mit dazugekommen. Kam bei uns natürlich nie an. Aber da größte Erfolge feiert als gedacht. Deswegen gibt es jetzt überhaupt so viele Versionen von diesem Spiel, weil das einfach überall importiert ist. Aber da muss ein Patch noch her.
Mein nächstes Spiel, was ich mitgebracht habe, habe ich auch ein paar Mal schon überlegt, ob ich da eine Folge dazu mache. Bad North ist erschienen für den PC, gibt es sogar im Discord-Store, witzigerweise. Da war das mal ganz kurz irgendwie zeitexklusiv. Kam jetzt aber auch für die Xbox, für die PlayStation 4, für die Switch natürlich auch. Und jetzt seit diesem Jahr, ist also ein Titel aus dem letzten Jahr, 2019 kam jetzt auch die iOS-Version. Auf Tablets kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dieses Spiel. Da ist es, glaube ich, wie gemacht für. Und Android soll jetzt auch noch kommen oder jetzt auf jeden Fall für 2019. Also für alles, wo man spielen kann. Was ist es? Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, aber ein minimalistisches Echtzeit-Strategiespiel. Du hast eine mini kleine Insel, die besteht aus vielleicht so, so 8x8 Felder, so ganz klein. Also vielleicht so ein bisschen sich vorstellen, es ist so eine kleine Insel, eine einsame Insel und da geht es darum, dass du bedroht wirst. Da kommen gegnerische Wikinger-Clans und so weiter und die versuchen, dich von dieser Insel zu vertreiben. Und du hast dann echtzeitstrategiemäßig verschiedene Einheiten, verschiedene kleine Truppen und alles ist so sehr minimalistisch gemacht. Du hast diese Insel, die Häuser sind dann nur so angedeutet, du hast so einen ganz minimalistischen Grafikstil, der mit ganz wenig Farben arbeitet, die Wellen sind mit so weißen Linien markiert und die Männchen, die dich da angreifen, das sind einfach so schwarze Kutten mit so einem weißen Totenkopf, Schädelkopf irgendwie, ja, und ganz putzig gemacht, sieht auf den ersten Blick wirklich fantastisch aus und ist gepaart vom Genre her eben nicht nur Echtzeitstrategie, sondern du baust nicht auf, sondern du verteidigst nur und hast aber dann ein Roguelike-Spielprinzip. Also du reist von Insel zu Insel und verteidigst die dann immer gegen mehrere Wellen von Angreifern, und wenn du stirbst, dann bist du tot und fängst von vorne an. Mhm. Und je weiter du halt kommst, desto besser bist du natürlich und hast dann halt irgendwann vielleicht das geschafft. Und Roguelike-mäßig ist es dann auch so, dass du Geld verdienst für, je nachdem, wie gut du die Insel verteidigt hast, wie gut du diese Insel beschützt hast, bekommst du pro Haus, was du da dann gerettet hast, ein paar Münzen. Und mit diesen Münzen kannst du dann deine Truppen weiter ausrüsten, kannst dann so Sachen noch, Spezialwaffen, kannst dann so einen kleinen Skilltree irgendwie ausbauen. Das heißt, deine Speermänner können dich halt irgendwie, haben eine höhere Reichweite. Oder du entscheidest dich dazu, dass deine Schildträger irgendwie mehr aushalten. So ganz klassisch, wie man das halt von so einem Echtzeitstrategiespiel kennt. Und steuert sich auch echt cool. Immer wenn du dann eine Einheit auswählst, hast du wie so ein Mauscursor sozusagen. An den Konsolen hast du halt so eine Pfeilsteuerung. Dann läufst du halt so von Feld zu Feld und sagst, du läufst dahin, du verteidigst hier. Du gibst aber nie direkte, du musst nicht aktiv kämpfen, das ist kein Actionspiel, sondern du stellst deine Einheiten einfach nur hin und die fangen dann automatisch an zu kämpfen, wenn dann halt die Feinde kommen. Das heißt, deine Bogenschützen positionierst du dann halt so, dass die schon über zwei Felder hinweg die Schiffe, die dann da landen, angreifen können. Du musst dann aber im rechtzeitigen Moment eben dann die Truppen wieder hinter deine Schildträger positionieren. Und alles passiert natürlich gleichzeitig. Also in den späteren Leveln kommen dann halt auch mal 5, 6 Schiffe gleichzeitig auf deine Insel von allen Seiten und du drehst mit dem Analogstick dann immer so deine Insel, zoomst dran und raus. Klingt alles fantastisch, mir macht's einfach keinen Spaß.
Oh, ich sehe gerade Gameplay und frage mich warum, weil es sieht so geil aus.
Ich habe dieses Gameplay gesehen auf der Indie-Arena und dachte, boah, geil, das will ich unbedingt spielen. Ja. Und als es dann da war, ich fange es dann immer wieder an, ich habe es auf der Switch gespielt, ich habe es am PC auch ausprobiert. Ich finde es grundsätzlich eigentlich ganz cool, aber ich kann es nicht so richtig greifen, warum es mir keinen Spaß macht. Es ist so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so passiv. Mhm. Also du hast manchmal so dieses Gefühl, so, naja, so richtig viel mache ich ja eigentlich nicht. Du stellst deine Einheiten dahin und dann guckst du halt zu, wie die sich metzeln. Ist auch wirklich cool, dann so das Pixelblut oder Vektorblut, was dann da so an der Landung, an der Kampfstelle liegt. Ich will dieses Spiel lieben, aber es macht mir irgendwie keinen Spaß. Ich glaube, dass es für manche Spielertypen ideal ist. Mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn es kein Roguelike gewesen wäre. Ich finde es sehr unbefriedigend, wenn man dann stirbt. Mhm. Anders als jetzt bei Dead Cells zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, okay, ich werde besser, ich habe irgendwie neue Waffen freigeschaltet, ich habe jetzt irgendwie eine neue Motivation, neue Taktik irgendwie für mich, ich probiere jetzt mal den Bogen. Das fehlt mir hier so ein bisschen, die Abwechslung. Du machst eigentlich immer das Gleiche, du machst auf jeder Insel das Gleiche, du wirst nur so ganz geringfügig, verbesserst du dich, du hast nicht so viel unterschiedliche Taktiken, die du mal fahren kannst, und stellenweise fühlt es sich für mich dann einfach unfair an, dass du dann halt überrannt wirst und du weißt nicht so richtig, was du hättest besser machen sollen. Weil schwer in Worte zu fassen.
Sind die Inseln denn auch jedes Mal anders, wenn du neu startest? Also,
Das ist
zufallsgeneriert.
Die haben aber insgesamt auch nicht groß Abwechslung. Also, die haben dann halt verschiedene Ebenen. Es gibt so 1, 2, 3 Stufen auf dieser Insel, die du dann mit verschiedenen Tunnelsystemen, manchmal gibt es dann halt so Abkürzungen, dass dann oben dann ein Haus ist und dann ist da so ein Tunnel und dann kommst du mit so einer Treppe unten irgendwie auch gleich am Ufer wieder raus. Da können natürlich auch die Feinde dann durch. Das heißt, du hast dann auch nicht strategisch so viel Unterschiede. Du hast dann halt, okay, die erhöhte Position, da stellst du deine Bogenschützen drauf, aber dann kommen die halt von der anderen Strandufer und dann rennst du halt darüber. Weiß nicht. Mir fehlt irgendwie ein bisschen Abwechslung bei diesem Titel. Mir hat es dann auch nicht so Spaß gemacht, nach einigen Durchläufen da jetzt wieder von vorne anzufangen und wieder von vorne anzufangen. Und auch das Heilen ist unglaublich anstrengend und stressig. Also du stellst dann da deine Truppen hin und irgendwie kommst du gar nicht schnell genug nach und dann laufen die woanders hin. Dann manchmal ist dann auch so blöd von der KI, dann stellst du deine Truppen da hin und die stehen dann gerade irgendwie so einen Meter zu weit weg, als dass sie automatisch getriggert werden, anzugreifen. Dann musst du sie nochmal anfassen, nochmal ein Stückchen vorschieben, damit sie angreifen, und währenddessen ist deine halbe Bogenmannschaft schon irgendwie kaputt, weißt du?
So. Also das klingt so ein bisschen, als würde da einfach so dieses aktive eigene Kämpfen fehlen, weil man klickt ja irgendwie immer nur diese vorgegebenen Felder an. Also ich sehe hier gerade Gameplay und wenn du dann diesen Auswählen mit dem Markiermodus öffnest, dann ist es halt ein Raster auf dem Boden. Genau. Naja, und also das wäre so, als würde man diesen Truppenmodus von Ni no Kuni, den bestimmt sehr viele gespielt haben, den ich persönlich ja ganz cool fand, vor allen Dingen später, wenn es dann schwerer wird, als würde man da die Truppen nicht selbst bewegen, sondern einfach nur wie im Echtzeitstrategiespiel sagen, auf dieses Feld, geh mal hier hin. Und das ist so, als würde man Echtzeitstrategie auf so einer, auf so einem ganz beschränkten Feld irgendwie spielen, weil es ja auf so einer Insel spielt irgendwie. Also, und das nimmt den ganzen so ein bisschen den Reiz. Also, da wird ja auch nicht aufgedeckt, sondern du bist ja der Verteidiger. Das heißt, du siehst also von Anfang an auch sofort, wo welche Ebene ist. Und macht das denn irgendeinen Unterschied, ob die Leute auf einer höheren Ebene stehen? Also, hier gibt's ja manchmal auch so Berge und Hügel und so.
Ja, ja, klar. Gerade bei den Bogenschützen. Aber wenn du natürlich jetzt Schild- und Lanzenträger hast, die können auf einer höheren Ebene nicht viel machen.
Macht das dann auch einen Unterschied, wenn man zum Beispiel in einer Höhle ist? Gibt es auch so Höhlendurchgänge, sehe ich hier?
Nee. Wie gesagt, ist taktisch recht wenig, was man da wirklich variieren kann. Also anders als jetzt bei einem Total War, wo du dann irgendwie versuchst, von der Seite zu flankieren oder du verziehst dich im Wald und wartest, bis dann die gegnerischen Trupps da reinlaufen. Da steuerst du ja auch nur, dass du sagst, du befehligst ja auch nur und dann schaust du den Kämpfen zu. Das ist ja in Ordnung. Es wirkt halt wie so ein Arcade-Game, wo man selber smasht und selber die Buttons drückt. Das gibt's hier nicht. Das ist wirklich schon ein richtiges RTS, also ein richtiges Echtzeitstrategiespiel. Du schickst die Truppen nur und schaust. Aber mir fehlt so ein bisschen dieser Aufbaucharakter, dass du dir irgendwas dann verbesserst und machst und tust. Es ist wirklich nur der Skilltree und es ist halt recht wenig. Also du kannst immer nie alles machen. Das ist ja normal. Und du bist dann halt sehr, sehr eingeschränkt, wie sich deine Truppen verändern. Und dadurch fühlt sich auch der nächste Kampf und der nächste Kampf und der nächste Kampf, die fühlen sich immer relativ gleich an. Und das hat mich auf Dauer irgendwie enttäuscht. Also, wie gesagt, es passt gut so hier in den Snack. Es ist wirklich ein Echtzeitstrategie-Snack im wahrsten Sinne des Wortes für zwischendurch. Mhm. Aber es ist kein Spiel, was mich jetzt stundenlang begeistert hat. Ich kann es ab und zu mal wieder so ein, zwei Partien machen und mal versuchen, meinen Run irgendwie zu verlängern. Und dann denke ich aber auch wieder so danach, naja, weiß nicht, da spiele ich lieber FTL oder das, wie hieß der Nachfolger?
Snack ist auf der Zungetag. Also wir sind, wenn die Titel nicht einfallen. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und es waren mein Lieblingsspiel alle vom letzten Jahr, mir fällt der Name nicht ein.
Ja, das ist sehr gut. Das wirst du in
Social Media. Also das mit den Mechs, was eben auch, ja. Also Pixel-Mechs, man kämpft gegen die Aliens auf diesen auch ungefähr gleich großen Karten und da bin ich halt komplett drin und jeder Zug ist wohl überlegt und hier klicke ich mich so ein bisschen durch die Gegend und hat mich nicht begeistert. Also
schade, weil der Grafikstil ist wirklich geil.
Der ist mega. Ich liebe diesen Grafikstil. Ich will dieses Spiel mit dieser Grafik als Arcade-Brawler. Dann bin ich wieder voll dabei.
Ja. Erinnert mich so ein ganz kleines bisschen bei den Charakterporträts, aber auch an unseren guten Maxer, so ein kleines bisschen. Wegen diesen harten Outlines und wegen den verschobenen Gesichtern so. Also die sind ja nicht proportional und alles sieht echt cool aus. Schade. Der Grafikstil ist nämlich echt schön. Auch die pastelligen Farben, sieht auch richtig gut aus, wenn es regnet. Ich vermute mal, Regen hat auch keinen Einfluss auf.
Nee, eben, das hat auch keinen Einfluss. Es sieht aber mega gut aus.
Ja.
Und ja, ich finde es ein bisschen ungenutztes Potenzial, dieses Spiel. Into the Breach heißt
es. Boah, also jetzt ganz viele Menschen. Kennst du diese Szene aus Nackter Kanone, wenn der ganze Saal sich so oft auf die stehen haut?
Nein!
Genau das passiert.
Vor allem, ich kenne es ja selber aus dem Podcast zuhören, wenn man sowas hören muss, das ist ganz furchtbar, weil man dann immer so in der Bahn sitzt und into the breach, Leute, weißt du, man schreit dann so zurück durch die Kopfhörer. Tut mir leid, ich kenne das Gefühl.
Manchmal ist das so, die Gehirne versagen dann. Das nächste Spiel, boah, ich bin heute mit diesen alten Games wieder am Start, ne?
Ja, wen wundert
mich? Wen wundert? So, pass auf, aber das ist ziemlich cool.
Sagst du?
Ja, sag ich. Und zwar ist es die Gunman Clive HD Collection. Wie der Name vermuten lässt, ist es eine Kollektion von mehreren Titeln, nämlich zwei. Und Gunman Clive ist auch ein Titel, den es früher auf dem Nintendo 3DS gab. Das war so ein Plattformer, der wirklich auch sehr, sehr, einen sehr kleinen Rahmen. Ich glaube, das ist eine Person, die das gemacht hat. Und kann man am ehesten beschreiben wie so eine Art Mega Man, nur mit Cowboys. Also,
ja. Das ist ein guter Vergleich, ja. Ein Cowboy, ein Mega Man. Genau. Gab es auch für die Wii U damals, gell?
Ja. Ich glaube auch, ja, ne? Also, ich habe es auf dem 3DS gespielt und das war auch, und das fällt auf aus mehreren Gründen. Also, erstmal, weil es halt im Western-Setting spielt, im Plattform-Western-Setting jetzt nicht so mega oft. Und dann hast du so einen ganz interessanten Grafikstil. Das ist, also, die zwei Teile, die sind alle so in einem Schraffur-Buntstift-Stil gehalten.
Scribble, so ein Scribble-Style, gell?
Kann man so sagen. Also dieses, du siehst es
schon. Würde man einem Zeichner, einem Illustrator irgendwie in sein Scribble-Book gucken.
Genau. So, also so wirklich auch so, auch wieder auch hier harte Outlines. Nur, dass die nicht schwarz sind, sondern das ist der so ein bisschen alles pastellig angepasst. Die Schraffuren, die bewegen sich auch, also die sind animiert. Das, so ist es da auch auf jeden Fall mal Bewegung irgendwie drin ist. Die Objekte sind alle relativ minimal und es gibt kaum Farben. Also es gibt immer nur so Leuchtschimmer von bestimmten Farben. In dem ersten Teil weniger, in dem zweiten ein bisschen mehr. Also da ist dann schon ein bisschen farbenfroh, aber insgesamt ist das Ganze halt doch sehr minimalistisch gehalten. Und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik, sondern das ist richtig cool, weil das hebt das Gameplay erstens ein bisschen halt nach vorne. Also das fällt dir wirklich überhaupt nicht schwer, irgendwie Untergründe zu finden und genau zu wissen, wo man entlanglaufen kann. Das Spiel halt auch sehr präzise. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also das muss man auch durchziehen. Das ist wirklich so minimalistisch, dass es wieder geil ist, weil das nicht so ein Mittelding ist und man hat da mal versucht, ein bisschen was reinzusetzen, sondern es ist tatsächlich einfach seinem Style durchweg gehalten. Und im zweiten Teil ist auch sogar richtig viel Experimentierfreude mit drin. Also das heißt, da hat man dann auch ganze Hintergründe komplett eingefärbt und so. Also der erste ist noch komplett in diesem Pastell-Look. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man das aus so einer alten Landkarte irgendwie draufgezeichnet. Also es ist so ein bräunlicher, beiger Look vom Papier. Der zweite ist dann schon mutiger. Also da gibt's dann halt auch mal komplett lilafarbene Hintergründe und oder halt komplett rot und so. Und es sieht optisch schon ziemlich cool aus. Ist jetzt hier auf der Switch halt portiert worden von dem Kleinen. Und im Gegensatz zu dem Wonderland von vorhin, ist das so, dass es tatsächlich richtig gut aussieht in HD. Also es läuft sehr, sehr flüssig. Die Frame ist natürlich höher, das war bei einem anderen Spiel auch der Fall. Aber dadurch, dass der Grafikstil so künstlerisch, minimalistisch war, gibt es da überhaupt gar keine Probleme mit irgendwelchen Texturen oder so, weil es ja eh keine gab.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eben, ja. Genau. Das ist ja nur immer bei diesen 3D-Spielen, die halt schlechter in Portierungen aussehen, weil halt die Technik sich verändert hat, aber bei so 2D-zeichnerischen Sachen, die altern ja super gut.
Also das ist, es ist an sich, also technisch gesehen sind schon Polygone, also es sind schon alles 3D-Objekte, aber durch diesen Stil wirkt es halt einfach so gezeichnet und es sieht super aus. Und in HD wirkt es halt wirklich super. Also es läuft butterweich, ich hatte nie Probleme irgendwie mit einer Framerate und so. Das ist schon mal ganz wichtig, weil da kommen wir, ich habe ja gerade Mega Man gesagt, halt auch in so eine Sphäre rein, wo man sagen kann, okay, das spielt sich gut. Und das ist nämlich das Tolle an diesem Spiel. Also die sind kurz, der erste geht so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, 35 Minuten, lass es sein. Und der zweite ist auch nicht wesentlich länger, also es sind sehr kurze Spiele, aber sie sind sehr abwechslungsreich. Also du hast so ähnlich wie bei Mega Man, vielleicht sogar noch mehr als bei Mega Man, also ständig neue Sachen in den Leveln. Ständig kommt irgendwie so eine neue kleine Mechanik rein, die das Ganze so ein bisschen aufwiegelt. Das kennt man alles so aus dem Plattformer-Genre. Also es gibt so Sachen wie Ventilatoren, die dich dann aufhalten. Es gibt dann so Plattformen, wo du dich auf eine Seite stellen musst, damit sie sich nach vorne und nach hinten bewegen. Die sind dann wie so eine Wippe. Es gibt Sequenzen auf einem Zug natürlich, weil das ja auch der Wilde Westen ist. Es gibt Bosskämpfe. Mhm. Die Bosskämpfe sind richtig geil, wo wir von Zug reden. Es gibt zum Beispiel im ersten Spiel so einen Bosskampf, wo dann die Lok vorne sich in Roboter verwandelt. Und also dreht sich, also geil. Baut sich dann so plötzlich auf.
Ich sag ja, Mega Man.
Also wirklich, passt total gut. Und Gameplay ist auch wirklich, also nicht 100 pro Mega Man. Mega Man ist schon noch ein kleines bisschen mehr auf die Bewegung gesetzt. Aber ich würde es trotzdem vergleichen, weil man halt schießen kann. Also Gunman Clive hat zumindest gibt drei Charaktere und zwei davon können schießen. So dass du halt so ähnlich wie bei Mega Man auch immer dann halt irgendwie, also kannst nicht auf Leute draufspringen, wie man es von einigen, wie bei Super Mario, sondern man muss da wirklich mit seiner Knarre hantieren. Nur so besiegt man Gegner. Und es gibt einige Gegner, die halt auch einfach so in der Luft hängen. Also so wie bei Mega Man gibt es dann zum Beispiel so Geschütze, die dann einfach so frei in der Luft hängen. Und es geht schon oft, also es ist oft dieses Springen in der Luft, was abschießen, im richtigen Moment drumherum. Und was auch dafür, für dieses Mega Man-Gefühl sorgt, ist, dass das Bild manchmal scrollt. Und dann ist es aber auch bildweise. Also man wechselt sozusagen auch immer wieder so die Szenen, wie man es auch so aus Mega Man irgendwie so kennt. Also wer jetzt Mega Man das letzte gespielt hat, das jetzt rauskam, der wird sich hier doch sehr wohlfühlen, weil es doch eigentlich alles sehr, 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 sehr ähnlich ist. Hm. So.
Und können die sich verbessern, so Mega Man-Style? Also verändern die sich oder ist es immer ein
Durchgängig? Nee, das ist durchgängig. Ja. Also was es gibt, sind verschiedene Charakter. Waffen. Okay. Du kannst halt während des Spiels verschiedene Waffen aufsammeln. Das sind halt Items, die auf dem Boden liegen. Dann hast du halt statt der einen normalen Revolver so einen Dreischuss-Revolver oder es gibt so einen mit einer richtig fetten Kugel. Also so der so, also sie ist, es ist keine Bazooka, es wirkt aber wie eine Bazooka. Also es ist einfach, die fliegt ein bisschen langsamer, dafür aber einfach mehr Wucht. Und es gibt so eine zielsuchende Kugel zum Beispiel und so. Also solche Sachen sind drin, aber die verlierst du, sobald du getroffen wirst. Also du hast so ähnlich wie bei Mega Man halt auch eine Energieanzeige und stirbst jetzt nicht beim ersten Kontakt, sondern kannst ein paar Treffer einstecken, aber dann verlierst du auch die aktuelle Waffe, die du gerade trägst. Und so, also da, du kannst es nicht aufrüsten. Also du kannst jetzt auch nicht am Anfang den Level aussuchen. Also das ist jetzt nicht so, es ist schon linear. Also du gehst halt wirklich von Level A nach B. Es gibt eine Landkarte, wo du natürlich dann, wenn du es einmal gespielt hast, dann auch springen kannst. Und das ist so das Ding. Und es gibt so nette kleine Sachen auch mittendrin, das ist das Geile. Also es ist nicht alles nur Plattformer, sondern es gibt zum Beispiel im zweiten Teil auch eine Sequenz, die so sich so spielt wie Star Fox. Also dann stehst du, es ist halt, wie gesagt, Western gemischt mit Steampunk. Und ich meine, der Film ist schrecklich, aber es gibt halt Wild Wild West mit Will Smith, den hat bestimmt jeder gesehen und jeder ist ein bisschen traumatisiert von diesem Film. Wir wollten den alle sehen, weil wir die Idee so geil fanden mit diesen Geräten. Und ja, sowas gibt's in diesem Spiel halt auch. Und dann sitzt du dann zum Beispiel mit deinem Cowboy auf so einem Fluggerät und fliegst ins Bild rein, also auch wirklich 3D. Und es sieht auch auf der Switch
aus. Erinnert mich voll an SteamWorld Dick. Das war sicherlich
auch davon. Also ich kann mir das auch vorstellen. Das Geile ist, also sehr abwechslungsreich, gibt coole Sachen, viele will ich jetzt auch nicht verraten. Es gibt auch so Sachen mit Schwerkraft und Gravitation und so. Und wenn man die beide so back-to-back dann irgendwie spielt, dann sieht man halt wirklich, also es gibt keine Idee, die sich irgendwie wiederholt. Es ist halt bei beiden Spielen komplett anders. Und die kosten beide 3 Euro zusammen. Was? Also ist es Deal.
Da ist ja jeder Snack in deinem Kiosk ist ja teuer, an deinem Bütchen unten teurer.
Ohne Scheiß. Also man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man das zu Ende gespielt hat. Ich glaube, das ist ein einzelner Entwickler. Also Herberg Productions heißt die Firma. Ich glaube, der Herberg ist wirklich ein Typ, der das gemacht hat. Und der hat, man will am liebsten danach noch mehr Geld drauf werfen, weil das wirklich ziemlich gut ist. Es ist nicht umfangreich. Ich glaube, dass die größte Kritik, die man da haben kann, sind zwei Dinge. Nämlich der Umfang ist halt relativ kurz. Aber man ist, wenn man so Plattformer durchschnittlich Spiele ist, sitzt man aber trotzdem an einigen Stages dran, weil man dann schon so ein paar Versuche irgendwie auch braucht, einfach weil die späteren Level dann auch schwerer werden. Es gibt drei auswählbare Charaktere. Also es gibt den Gambit Clive, der hat so, ich würde sagen, so die durchschnittlichste Steuerung. Der kann laufen und schießen, so wie man es aus anderen Plattformen kennt. Gibt es so eine Frau, ich habe ihren Namen vergessen, die ist langsamer unterwegs, die ist so ein bisschen wie bei Peach bei Super Mario Bros. 2. Die kann halt so mit ihrem Rock so schweben in der Luft, ist dafür aber langsamer, schießt aber dafür genauso wie Gunman. Und dann gibt es noch einen Native, der kann gar nicht schießen, hat dafür dann aber so einen Speer dabei. Also mit dem muss man dann komplett anders spielen, weil der dann so nur auf Nahkampf irgendwie drauf geht. Und dann gibt's noch ein paar Secrets, die man dann auch freischalten kann. Also danach gibt's noch so ein paar Pferde, die Fragezeichen sind, das verrate ich auch nicht. Da gibt's auf jeden Fall noch was zum Freispielen. Und super Ding. Dritte Kritik ist dann vielleicht die Musik im ersten Spiel. Ich glaube, der Herberg hat nämlich wirklich alles gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und Musik im ersten ist interessant, hörbar, aber auch manchmal nicht so ein bisschen suboptimal. Also hat nicht richtig den Drive und ist ein bisschen dudelig so. Dieser Mangel ist im zweiten komplett behoben. Der zweite hat richtig geile Musik. Klingt alles synthetisch natürlich. Ist aber echt okay, passt zu diesem Stil. Der zweite ist da deutlich, deutlich besser. Aber das wäre so die Kritik am ersten. Es ist auch so ein bisschen, es fühlt sich musikalisch ein bisschen leer an im ersten. Das ist ein bisschen schwierig. Man muss aber auch sagen, es hat dadurch seinen eigenen Stil. Also ist jetzt nicht alles, ist nicht unbedingt schlecht, also habe ich so noch nie in einem Western-Spiel gehört. Ist nicht das typische Western-Dingens, aber
wunderbar.
Ja, also holt
für 3 Euro.
Hey, wirklich, holt euch das. Also es ist richtig gut, vor allem wenn ihr
im E-Shop jetzt wahrscheinlich, oder?
Im E-Shop, genau.
Wir reden über jetzt den E-Shop von der Switch, genau.
Genau, gibt es da wirklich nur, also es sind wirklich nette Überraschungen dabei, viele Sachen, die ich jetzt auch nicht angesprochen habe, wirklich, also wie die es geschafft hat, das ganze Spiel lang nur abwechslungsreich zu sein. Es gibt auch ein paar sehr, sehr nette Hinweise auf andere Plattformer-Titel, wollte ich jetzt an dieser Stelle noch bemerken, und die sind auch cleverer eingebaut als The Terrorist Strikes Again. Also nicht so, hey, Referenz, sondern man muss es schon kennen, weil zum Beispiel ist der erste Bossfight in dem Gambit Clive, Der sieht aus wie Bazooki, wie Johnny Bazooka Town. Kennst du den noch? Das ist so ein Plattformer-Charakter gewesen für ein PlayStation 1 und Saturn-Spiel. Das ist also auch so ein großer Typ mit einer Tolle und einer Sonnenbrille und einem Maschinengewehr. Und man sitzt dann da und denkt, den kenne ich doch. Und es hat lauter so nette Sachen. Manchmal ist ein bisschen Donkey Kong dabei. Dann, wie gesagt, der eine Charakter, der so ist wie Peach aus Super Mario Bros. Und so. Das ist cool. Also man sitzt da, wenn man Plattformer mag, dann muss man das unbedingt mal spielen.
Witzig. Wenn ihr keine Switch habt, gibt es auch für PC, für den 3DS, für die Wii U, falls ihr das noch habt. Und natürlich auch für iOS und Android vielleicht auch ganz interessant, wobei ich da nicht weiß, wie die Steuerung funktioniert, aber wahrscheinlich übers virtuelle, über so ein virtuelles
Game. Habe ich nicht gespielt tatsächlich dafür. Ne?
Also ja, ich habe jetzt nur. Aber ich wollte nur sagen, dass es eben Alternativen auch gibt.
Also wirklich unbedingt. Also es ist, man fühlt sich schlecht, wenn man das für 3 Euro kauft, tatsächlich. Es gibt leider, also ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie eine Patreon-Kampagne oder so, man würde am liebsten noch irgendwie das Doppelte bezahlen, weil es wirklich, es ist zu gut für diesen Preis. Also da gibt es wirklich Sachen für 3 Euro, die ich gesehen habe, wo ich wirklich nach 5 Minuten aufgehört habe zu spielen. Das Ding ist wirklich gut. Also wer Plattformer mag, der muss das unbedingt spielen.
Dann kommen wir zu unserem letzten Titel für heute. Wir haben 5 Titel heute im Programm, nämlich Hidden Agenda. Hidden Agenda ist ein Couch-Koop-Kriminalfall mit Playlink-Anbindung.
Das ist nicht mein, so, das ist mein Genre. Ja, das ist richtig geil,
ey. Ist von mir, kann ich verkaufen. Ist von Supermassive Games, die auch bekannt geworden sind eben durch Until Dawn, die gerade diese neue Horror-Anthology-Serie machen, die vor allem eben auch durch die Grafik immer so beeindrucken, also großes Motion-Capturing und so weiter. Ihr kennt die Grafik von denen. Und Hidden Agenda ist genau in dieser Serie drin auch. Also es könnte auch quasi im Until Dawn-Universum so spielen. Du spielst in der Realität, es sind echte Menschen. Du begleitest 2 Cops, die einen Mordfall untersuchen. Habe ich schon gesagt, exklusiv für die PlayStation 4, Supermassive Games. Der Clou an der Sache ist diese Playlink-Steuerung, denn du spielst dieses Spiel nicht mit dem Gamepad, sondern du schaust diese Szenen an, wie bei Telltale Games oder so, ist es ein recht selbst ablaufendes Spiel und du hast dann gewisse Entscheidungsmomente, an denen du entscheidest. So, und der Clou ist jetzt, dass du das eben nicht mit dem Gamepad oder Maus oder Tastatur oder sonst irgendwas machst, sondern mit dem Playlink. Playlink ist diese Technologie, dass du deine Smartphones mit der PlayStation verbindest. 1 bis 6 Personen oder so können dann gleichzeitig spielen und jeder hat auf seinem Display eine Anzeige und kann dort dann bestimmen, wie die Entscheidung weiterläuft. Also das ist quasi ein Telltale-Multiplayer-Game, wenn man es so möchte. Also die Szenerie ist dann folgende, da ist dann eine Geiselnahme und du läufst mit diesem Cop, Partner und Partnerin, die laufen dann da rein und dann musst du dich entscheiden. Der eine sagt dann, lass uns zusammenbleiben. Und sie sagt, nee, wir trennen uns, dann können wir den umzingeln. Und dann freest das Bild ein und du entscheidest dich, ob du ihm zustimmst oder ihr zustimmst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, geht die Szene halt anders weiter. Geht dann so weit, dass dann auch wie bei Until Dawn alle möglichen Personen eben auch sterben können. Also dieser Geiselnehmer hat eine Geisel und wenn du, je nachdem, wie du dich entscheidest, kann es halt entweder sein, dass die Geisel stirbt, es kann sein, dass der Geiselnehmer stirbt, es kann sein, dass beide überleben, es kann sein, dass beide sterben oder es kann auch sein, dass einer der Cops, glaube ich, stirbt. Ja? Und dadurch gibt es halt 1000 Abzweigungen, so wie bei den David Cage-Spielen auch, liegt der Reiz darin eigentlich bei Hidden Agenda, dass du als Gruppe da irgendwie durchkommst, deine Geschichte erlebst und dann den Mörder im Endeffekt findest oder dann halt auch nicht. So, dann habe ich das gelesen und gesehen und auch auf der Gamescom damals angespielt und dachte, perfekt, das ist ja super cool gemacht. Habe ich mir einen Kumpel eingeladen, haben wir unsere Smartphones mit da die App runtergeladen, die kostet ja dann nichts dafür, haben angefangen zu spielen und waren total begeistert. Also wir haben den ersten Durchgang gespielt, ist so Kinofilmlänge, also so 90 Minuten oder so brauchst du für einen Durchgang. Vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie du dich entscheidest, gibt es halt mal mehr, mal weniger Szenen. Und auf einmal so haben wir irgendwo so eine Schlüsselentscheidung, haben wir irgendwie was verbockt. Da war dann so eine Zeitbombe, die getickt ist, die dann so eingenäht war in so einen Körper. Unglaublich cool inszeniert auch. Und wir saßen da wirklich so Zähne, Nägel kauend und wir fanden es mega spannend. Und auf einmal so, ja, wir haben den Mörder nicht gefunden, zack, Ende, Game Over. Und wir so, okay, scheiße, haben wir wohl irgendwas falsch gemacht. Na gut, naja, müssen wir halt die Stelle nochmal probieren. Haben dann gesagt, okay, noch ein Versuch. Fängt das Spiel von komplett vorne an. Und wir so, nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Konnten wir da speichern? Nee, das speichert automatisch zwischendurch in den Kapiteln und so. Ja, ja, haben wir nochmal raus, abgebrochen, irgendwie versucht, irgendwie diesen Spielstand zu laden. Du kannst auch nicht aktiv irgendwie dann sagen, hier an der Stelle speichern wir jetzt. Du musst dieses Spiel immer von komplett vorne spielen. Oh. Und dann haben wir gesagt, also gut, oh Mann, naja, probieren wir jetzt halt nochmal gucken. Vielleicht geht's jetzt ja irgendwie was komplett anderes. Der zweite Durchgang war dann noch okay. Wir haben uns dann halt auch bewusst anders entschieden, haben dann auch wirklich komplett andere Dialoge, komplett andere Szenen haben wir dann auch gesehen. Das war dann auch irgendwie spannend und dann wieder irgendwie an der Stelle eine falsche Entscheidung getroffen. Zack, wieder Game Over, Spielende vorbei. Und das ist mein einziger Kritikpunkt an dem Ding. Ich finde es von der Story cool, es ist mega spannend gemacht, es ist toll inszeniert, es hat unglaublich coole Motion Capturing, tolle, spannende Momente und die Idee, dass du als Gruppe entscheidest, ja, da komme ich gleich nochmal dazu, die ist auch wirklich gelungen, weil je mehr du bist, desto cooler wird es. Aber mich stört massiv, dass du nicht an gewissen Stellen einfach wieder direkt reinspringen kannst. Ich fände es ja okay, wenn es beim ersten Durchgang nicht geht, aber dass du dann sagst, ich möchte gerne an Kapitel 3 starten, ja, und dann einfach nimm doch irgendwie die Entscheidungen, die wir vorher gemacht haben, lass mich das irgendwie flexibel handhaben, wenn ich jetzt sage, ich möchte nur noch mal das Finale sehen und wir möchten ein anderes Ende erleben, weil es ja so viele gibt, dann will ich doch nicht noch mal mit der ganzen Gruppe den kompletten lahmen Anfang durchspielen, wo allein die erste halbe Stunde ist halt so Tutorial, ja, wo du dann eben auch so die grundlegende Steuerung erklärt bekommst. Und dadurch haben sie sich echt kaputt gemacht. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn du gezielt irgendwo hinspringen könntest, wäre das eine absolute Empfehlung für jede größere Gruppe, die irgendwie Couch-Koop mag. Sehr, sehr schade. Noch eine Sache zu diesen Hidden Agenda. Es gibt dann nämlich zwei Spielmodi. Es gibt den normalen Spielmodus, da hast du einfach kooperativ, du entscheidest dich. Und du kannst dich dann als Gruppe eben auch abstimmen. Also das ist dann so gemacht, dass die Gruppe immer gemeinschaftlich überwiegend entscheiden muss. Und wenn du das nicht schaffst, als Gruppe dich auszudiskutieren, dann kannst du auch eine Joker-Karte spielen. Also wenn du merkst, oh Gott, nein, das ist doch saublöd, wir niemals trennen in dem Horrorfilm, aber drei Leute neben dir sagen, ja, ja, wir trennen uns. Und dann kannst du sagen, nee, Leute, nein. Und dann spielst du deine Joker-Karte, wie bei so einem Brettspiel hast du dann so Karten. Und dann spielst du deine Joker-Karte und dann darfst du alleine bestimmen. Und das bringt eine ganz coole Dynamik rein, gerade bei größeren Gruppen, weil der zweite Spielmodus, der ist dann nämlich der Hidden Agenda Modus. Da bekommt dann jeder am Anfang, das ist dann eher für Leute, die es schon ein paar Mal durchgespielt haben und eben die Szenerie und die Story kennen, da bekommst du dann eine Hidden Agenda und da steht dann drauf, sorge dafür, dass der Geiselnehmer in der ersten Szene stirbt. Dein Kollege nebendran oder deine Mitbewohnerin hat dann aber die Karte, versuche auf jeden Fall den Mörder zu finden und nicht den Geiselnehmer zu verurteilen, weil der eben zu Tode verurteilt wird. Und sorge dafür, dass der überlebt. Ja. Und dann versuchen die quasi gegeneinander zu agieren und dann ihre Joker-Karten entsprechend auszuspielen. Coole Idee, weil du dann ja auch nochmal eine andere Motivation hast, wieder zu spielen. Wer ist der Verdächtige? Wer arbeitet hier gegen uns und so? Echt cool gemacht.
Das ging echt gut. Also ich habe jetzt hier nebenbei laufen lassen. Production Value ist natürlich geil. Sieht richtig gut aus. Aber gut, ist auch Super Massive Games, ne? Bei denen sieht alles mega gut aus. Also sieht sehr, sehr cinematisch aus. Frage 1. Kann man das auch alleine spielen? Macht das dann Spaß?
Ja, es ist dann halt wie ein Telltale-Game. Du kannst es auch alleine spielen. Da fehlt dann halt diese Dynamik mit der Gruppenentscheidung. Aber du kannst es ganz normal genießen wie ein Telltale-Game und selber versuchen, den Mörder zu finden. Dann hast du halt bei den Entscheidungen keine. Du hast halt immer 100%, aber es geht. Man kann es auch alleine spielen und ist auch empfehlenswert, das mal anzugucken, zumindest einen Durchlauf zu machen.
Okay, und dann Frage 2, ist Playlinked absolute Pflicht?
Ja.
Oder kann man geht das auch ohne. Mit Controller spielen? Geht nicht ohne. Weil ich frage mich bei diesen Playlinked-Dingern,
auch wenn du alleine bist.
Ja. Ich frage mich halt bei den Playlinked-Dingern, was passiert, wenn das irgendwann nicht mehr unterstützt wird und so, dann stehst du ja auf den ganzen Spielen. Ist auch doof, ne?
Ja, also wenn die App-Stores irgendwann diese Playlink-App nicht mehr haben, dann stehst du blöd da. Sony könnte das dann ja vielleicht irgendwie noch, auf dem Android wäre es ja möglich, dann diese APK-Datei oder sowas zu veröffentlichen, weißt du, dass du selber installierst, aber bei iOS guckst du dann blöd aus der Wäsche.
Ja, klar, stimmt. Also klar, die APK-Dateien, die wird es wahrscheinlich auch irgendwo in den Tiefen des Internets geben. Ich denke, dass da sehr viele Leute das auch machen und Android-Geräte sind ja sehr verbreitet, deswegen mache ich mir da jetzt. Aber ist es denn so, dass die Playlink-App lokal in deinem lokalen Netzwerk funktioniert oder wird die halt über irgendeinen Server verbunden? Weil es gibt zum Beispiel ja diese Jackbox, diese Quizspiele zum Beispiel, und die laufen ja über einen eigenen Server. Also spielen ja auch alle Leute übers Handy, aber dort werden die Sachen überzeugt. Lokal.
Du brauchst nur lokal. Du brauchst sogar nicht mal ein WLAN. Also das haben sie echt ganz cool gemacht. Du musst nicht mal einen Router haben. im Endeffekt. Also du musst natürlich irgendwie an die App kommen, deswegen wirst du im Idealfall ja auch irgendwie einen WLAN zu Hause haben. Aber es geht auch ohne. Du brauchst wirklich nur die PlayStation und die installierte App, weil die PlayStation dann einen Modus hat, ein lokales Netzwerk aufzumachen. Und du kannst dich dann mit deinem Smartphone direkt mit der PlayStation 4 verbinden. Also du musst nicht mal den Gästen, die zu dir kommen, dein WLAN-Passwort geben. Die Geräte müssen nur alle im gleichen WLAN sein, um sich zu entdecken. Aber du kannst dann eben mit der PlayStation 4 dieses lokale Netzwerk aufmachen und dann können sich die Leute darüber verbinden.
Das ist cool. Also das gibt, doch, das dann ist doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil das ist die Frage, die ich so generell bei dem Playlink habe. Ich habe auch ein paar Playlink-Spiele. Ich finde die Idee nämlich total gut. Ich finde, ist komisch, dass wir noch nie einen Podcast über Playlink gemacht haben. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Vielleicht sollten wir den nächsten Snack mal nur um Playlink-Spiele drehen, weil es gibt ein paar Titel, die wirklich witzig sind. In der Agenda wäre jetzt natürlich so, natürlich der mit der höchsten Production Value, um weil viele Leute natürlich auch Anti-Dorner zu kennen. Aber das ist dann doch ganz nachhaltig. Also zumindest auf Android-Geräten. Das ist natürlich, also Apple ist ja deutlich geschlossener, aber wenn man die APK, das gibt halt Leute, die ziehen das bestimmt raus, gibt ja so bestimmte Seiten, wo man APKs auch archiviert bekommt, also auch von kostenfreien Programmen, da geht es gar nicht um Piraterie, sondern halt einfach so Programme, die sowieso kostenlos sind, werden dann da einfach nochmal archiviert, falls die dann irgendwann doch aus dem Store verschwinden. Und wenn das dann auf jedem Gerät funktioniert, dann mache ich mir da jetzt eigentlich wenig Sorgen. Dann kann man sie ja auch in Zukunft noch spielen. Das ist so die Frage, weil es gibt so, also diese Jack-in-the-Box-Sachen zum Beispiel, die würden dann irgendwann nicht mehr gehen, weil halt der Server dann irgendwann natürlich abgestellt wird. Das ist dann doof, weil das sind halt schon Partyspiele, die halten sich ja sehr lang. Also gerade SingStar wird ja heute auch noch. Also es gibt viele Leute, die heute immer noch SingStar PS2 spielen, weil das einfach eine gute Songauswahl war. Also manchmal sind die Spiele ja einfach, aber manchmal hat man eine bestimmte Edition, weil, weiß nicht, du die Après-Ski-Hits spielen willst oder sowas. Und, ja, es
unbedingt gibt dringend.
Oder unbedingt die ABBA-SingStar-Version spielen willst und du hast nicht keinen Bock, das ganze Ding halt nochmal für 30 Euro aus diesem Store zu laden. Dann ist es, glaube ich, ganz cool, also das dann auch so zu haben. Deswegen,
ja. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht so richtig zu Ende gedacht worden ist, die Idee, weil ich finde diese grundsätzliche Mechanik mit dem Playlink und gemeinsam so einen Kriminalfall zu spielen oder eben auch Telltale könnte oder hätte, gibt's ja leider nicht mehr, aber auch die Telltale-Spiele hätten über Playlink total aufgewertet werden können, wenn man eben als Gruppe das dann erleben kann und spielen kann und die Entscheidungen trifft. Und ich finde es schade, dass Supermassive Games da nach diesem Versuch mit Hidden Agenda wohl auch beschlossen hat, mit Sony diese Serie nicht weiterzuführen. Das hätte eine richtig coole, wie so TV-Serien quasi, so Staffel und Season geben können, da hätte man ja alles Mögliche machen können, von Horror-Games bis zu Krimi-Fällen, bis, was weiß ich, Dramaserien oder was auch immer, also auch mit Lizenzen hätte man da gut arbeiten können, aber Supermassive Games hat sich ja umgeschwenkt, macht jetzt ja diese Horror-Game-Anthologie und da ist leider nichts mehr von Playlink zu sehen. Finde ich sehr, sehr schade, weil man denen echt anmerkt, im Hidden-Agenda-Spiel, dass hinten raus irgendwie der Druck zu hoch war oder das Geld ausging, also das Ende ist extrem unbefriedigend, jetzt mal nur so von der Story, ich werde ja nichts spoilern. Es baut sich auf und ist super mega spannend und dann ist das Ende so dermaßen abrupt. Also wir haben dann auch gedacht, das ist nur unser Ende, weil wir halt irgendwie was falsch gemacht haben. Beim zweiten Durchgang war es wieder, hat sich's irgendwie unbefriedigend angefühlt und nach dem dritten Durchgang hatten wir dann keinen Bock mehr, dann da nochmal wieder alles zu spielen, weil wir es ja nicht direkt anwählen konnten und haben dann nochmal verschiedene Enden auf YouTube uns angeguckt. Und da muss man halt leider sagen, guter Ansatz, gut gedacht, gute Umsetzung und das Ende dann mega verkackt. Also so, sowohl eben als aus Gameplay-Sicht, dass man da nicht die Entscheidungen direkt anwählen kann und an der Stelle weiterspielen kann, als auch von der Story her. Also die Auflösung hat mich dann eher so ein bisschen kalt gelassen, wo ich denke, schade, da scheint wohl dann irgendwie am Ende keine Zeit mehr gewesen zu sein, da das letzte Fünkchen Polish reinzugeben. Das hätte dem Titel tatsächlich sehr gut getan und wahrscheinlich auch der Playlink-Serie insgesamt zu mehr Boost verholfen. Schade.
Spiel ich trotzdem.
Ja, mach das. Gerade auch du, so leicht Horror-Aspekte sind auch drin, also wird dir auch gefallen, glaube ich. Bin gespannt, was du sagst.
Ja,
können wir beim nächsten Snack ja irgendwie ergänzen, wenn du es dann auch mal angeschaut hast.
Erinnert mich so ein bisschen an so David Fincher-Thriller, spontan. Also so 7 und sowas, finde ich cool. Bock drauf. Jetzt habe ich Lust. Also wenn das sowieso eine Spielfilmlänge ist, ist ja perfekt. Dann kann man statt einen Film gucken, einfach mal Hidden Agenda spielen.
Schön. Bin ich gespannt, was du sagst. Werden wir beim nächsten Snack dann nochmal erwähnen als Follow-up.
Mhm. Cool, dann war's.
Gut. Halt. Genau eine Stunde, Micha. Wir haben genau eine Stunde über die Snacks gesprochen. Wir hatten 5 Titel, Super Pixel Racers, Zombie Panic in Wonderland DX, Bad North, Gunman Clive HD Collection und Hidden Agenda. Ihr habt jetzt quasi eine ganze Woche Insert Moin in einer Folge bekommen.
Ja.
Ist das nicht Luxus hier?
5-Gänge-Menü.
Aber wirklich. So. Da das ja hier ein Prototyp ist, an der Stelle der kurze Werbeblock für euch neuen Hörer und Hörerinnen. Wir senden jeden Tag eine Folge, nicht jeden Tag eine Snack-Folge. Das war jetzt ein neues Format, was wir ausprobiert haben. Aber wenn ihr sagt, hey, möchte ich gerne mehr von euch hören, dann schaut mal vorbei bei uns auf insertmoin.de. Da seht ihr, was für Formate wir alles haben und natürlich auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr euch dann ein Abo klicken. Für $5 im Monat bekommt ihr dann jeden Tag eine frische Folge in euren Podcatcher. Und wie gesagt, wir reden über Spiele, wir machen Interviews und werfen auch mal einen Blick über den Tellerrand. Also haben auch sehr viele Metathemen aus der Spielebranche dabei und freuen uns schon auf demnächst. Die nächste Snack-Folge wird dann nämlich nur für Patreon-Unterstützer und Supporterinnen oder auf steadyhq.com/insertmoin. Das ist die deutsche Alternative. Da könnt ihr dann auch per Bankeinzug bezahlen, falls ihr keine Kreditkarte habt. Vielen lieben Dank für alle, die jetzt vielleicht neu dazukommen. Und natürlich wünschen wir uns Feedback für dieses Format. Wie hat euch dieses Format gefallen? Schreibt uns auf Facebook, Twitter oder auf unserem Discord-Server, da am liebsten in den #Feedback-Kanal. Da sammeln wir dann auch immer konkret Feedback oder kommentiert einfach unter diesem Blogpost. Wir würden uns freuen und vielleicht ein paar Anregungen, was wir an dem Format verändern oder verbessern sollen oder was euch auch gut gefallen hat. Lob nehmen wir auch immer gerne entgegen.
Ja, sagt uns doch einfach Bescheid, ob das cool ist. Also kleine Spieler öfter mal gerne. Also ich meine, es müssen ja nicht immer die 30 Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden Brecher sein. Also manchmal sind die kleinen Spiele auch ganz nett und da passen hier ganz gut rein. Deswegen würden wir uns über Feedback freuen. Ja, das war jetzt unsere erste Folge. Bin ich mal gespannt, was die Leute sagen.
Ich bin auf jeden Fall satt von Snacks, aber ich brauche jetzt was Herzhaftes. Bis morgen.
Bis dann, ne? Ciao.
Tschüss. You know Annabelle. You've seen Pennywise. But there's nothing more terrifying than Snack Girl. She only wants one thing. This Halloween, don't hide in the pantry, because Snack Girl will find you. Snack Girl. In theaters everywhere, Halloween.